Ja, du. Jetzt hast du uns auf dem linken Fuß vertutscht.
Das ist aber nicht auf dem Ding gestanden.
Genau. Da ist vor 2-3 Jahren rausgekommen. Da sind so Perspektiven, die vor allem auch Kollegen und Kolleginnen aus unserem Vorstand gemacht haben. Vor 150 Jahren. Also ich würde es mal so sagen. Das 19. Jahrhundert ist natürlich auch mit der nationalen Bewegung Heimat und so weiter ist damit verbunden, dass man eigentlich die Heimat auch gepflegt hat. Das heisst, in dieser Zeit sind zum Beispiel auch Heiden, sind Museen entstanden, historische Vereine sind entstanden. Also man hat eigentlich da gepflegt, wo eigentlich die eigene Heimat ausmacht, wo man heute vielleicht als heimattümelnd anschaut. Ich nicht, also muss man so sagen, oder? Ich bin ja Präsident von einem Museum. Also hat man da gepflegt. Und dass es dann aber möglich war, ist, dass man über Grenzen auch geschaut hat, das beweist ja eigentlich genau, dass dort mal eigentlich der Kick noch da war, dass man sich quasi als eine Region verstanden hat, wo jetzt aus der Sicht der Schweiz erst langsam integriert worden ist und zum Teil eben auch fast ein bisschen zwangshaft integriert worden ist in die Schweiz, oder? Weil vorher war das ein Kick um den Bodensee herum. Und ich glaube, da hat eine ganz wichtige Rolle gespielt, dass man eigentlich die alten Beziehungen, die schon bestanden haben, und dann noch aufgeladen eben auch die Heimatbewegung auch.
Ja, das fällt, die Gründung vom Bodensee Geschichtsverein fällt zeitlich, in, was Vorarlberg betrifft, wirklich auch mit der Identitätsbildung der Vorarlberger überhaupt zusammen. Oder? Also wir wissen, dass es so ein Vorarlberg-Bewusstsein vorher eigentlich gerne gehen hat, oder? Es hat innerhalb von Vorarlberg haben sie die Leute mit ihren Talschaften identifiziert. Also noch in diesem Aufstand 1809 gegen die Bayern, oder? Wie die Landstände das Aufgebot zur Verteidigung von Bregenz gerufen haben, hat man ab Feldkirch gesagt, ja, das geht uns eigentlich nichts an, oder? Das ist nicht unsere Heimat. Wir verteidigen dann den Walgau, oder? Und man hört eben in dieser zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dann wirklich neue Identitäten herausgebildet von Adelberg und hat dabei aber eben festgestellt, wie du richtig gesagt hast, wie man die Museen gemacht hat, wie man die Heimatforschung und vor allem auch die Dialektforschung angefangen hat, hat man erst richtig gemerkt, oder, dass es da eben sehr viele Stränge über den See gibt. Und das ist im gewissen Sinn, der hat die Säger auch ein Programm gesehen, in, weiß nicht, ob da jetzt Zwickgang, Stefan, aber vor allem in den deutschen Teilen des Bodensee-Geschichtsvereins kann man auch eine Art Bewegung gegen die Nationalstaatsgründung in Deutschland sein. Also in Konstanz wird das ganz, ganz deutlich, meiner Meinung nach, diesen preußisch dominierten Nationalstaat haben in Baden und da am Bodensee viele abgelehnt und haben da dann halt andere Identitäten gesucht. Und in Vorarlberg, das habe ich vorher vergessen, fällt so eine kleine Zusammen mit einer Los von Tirol-Bewegung. Man darf nicht vergessen, dass das Bundesland Vorarlberg ist, seit 1918 gibt. Bis 1918 ist Vorarlberg Teil des Kronlandes Tirol. Und der zuständige Landtag eigentlich, oder die Landesregierung, wo man will, ist jetzt in Innsbruck. Und es hat einen sehr starken Impetus gegeben, dass man versucht hat, auch das Trennende zu Tirol hervorzukehren. Und da hat man im Bodenseeraum dann halt entsprechende Anknüpfungspunkte gefunden.
Du ahnst es, Wolfgang. Jetzt kommt natürlich die Frage von der Anschlussbewegung 1918, oder? Ja. Aber vorausschickend, ich glaube, so der Ecke von der Ostschweiz und Vorarlberg verbindet eigentlich auch etwas, wo man sagen kann, wir sind so mehr aus der Sicht der Schweiz eine Randregion. Östlich von Winterthur hört die Schweiz auf. Und das Land Vorarlberg ist ja eigentlich vor dem Vorarlberg und hat eine eigene Identität gehabt. Und es ist, in einem gewissen Sinn habe ich das Gefühl, aber vielleicht widersprichst du mir da, musst vielleicht mal die Anschlussbewegung mal noch erklären. Es hat nämlich mal so eine Anschlussbewegung von Vorarlberg in der Schweiz.
Ja, das ist ein österreichisches Spezifikum, oder? Am Ende des Ersten Weltkriegs sind die einzelnen Teile dieses Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn selbstständig geworden. Ungarn, Tschechoslowakei und so weiter und so fort. Und da ist man an eine Neugründung sozusagen Österreichs als Republik herangegangen. Und bei dieser Neugründung haben sich zuerst die Bundesländer konstituiert und sind dann einem österreichischen Bundesstaat beigetreten. Vorarlberg auch ganz am Anfang. Aber innerhalb von Vorarlberg hat das denn, eben wie diese Donaumonarchie sich aufgelöst hat, ziemlich schnell eine Bewegung gehe, die Welle hat, dass man das Land Vorarlberg nicht an Österreich anschließt, an die Republik Österreich, sondern als eigener Kanton an die Eidgenossenschaft. Und das ist also tatsächlich so eine von den kräftigsten, könnte man sagen, und sehr stark, sehr schnell wachsender Volksbewegungen in Vorarlberg gesehen. Es ist auf privater Ebene entstanden und man hat innerhalb von ungefähr 2 Monaten haben sie mehr als 60% der wahlberechtigten Bevölkerung eine Petition unterschrieben, dass die Vorarlberger Landesregierung sich bemühen solle, dass man an die Schweiz angeschlossen wird. Und es hat dann tatsächlich im Mai 1919 auch eine Volksabstimmung gegeben. Und bei dieser Volksabstimmung haben sie 80,1%, glaube ich, haben sich für einen Beitritt zur Schweiz ausgesprochen. Also die Frage hat eigentlich gelautet, ob die Regierung Vorarlbergs mit der Bundesregierung der Schweiz über einen Anschluss verhandeln sollen, aber in der Bevölkerung hat sich das einfach schon so ausgenommen, als wäre es eine Entscheidung. Danach ist dann die Sache allerdings im Sand verlaufen. Aber das ist bezeichnend. Von allen Vorarlberger Gemeinden hat es nur 2 gegeben, die eine Mehrheit gegen einen Anschluss an die Schweiz wählen hätten. Das ist Bludenz und Hittisau.
Und wie hat die Schweizer Seite reagiert? Also sind sie willkommen gewesen oder was?
Nein, nicht wirklich. Nee. das müssen wir jetzt weitgehend erörtern, aber die Schweiz hat sie aus meiner Sicht 1918, 1919 sehr pragmatisch und richtig verhalten. Oder? Weil aus Schweizer Sicht ist natürlich klar gewesen, wenn da jetzt in dieser Art und Weise Bewegung in den nationalstaatlichen Grenzen gerät, dann ist das Ende nicht absehbar. Es ist nämlich so gesehen, dass der einzige Staat, der Vorarlberg in diesem Begehren unterstützt hat, ist Italien gesehen. Aber in Italien hat man das nicht aus Liebe zu den Vorarlbergern gemacht, sondern weil in Italien ist man vorbereitet sind für den Fall, dass das klappt. Dann hätte man gesagt, ja gut, jetzt hat man die Grenzen ja verändert, was spricht jetzt dagegen, dass das Tessin zu Italien kommt? Oder? Und das hat die Schweizer Regierung sehr klar erkannt und hat deswegen also dieses Thema eigentlich auf Sparflamme gehalten und eigentlich auslaufen. Andererseits hat aber in derselben Zeit und schon in der Endphase, und das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Grund gewesen, in der Endphase des Ersten Weltkrieges die Schweiz für Tirol und Vorarlberg für beide sehr viel humanitäre Hilfe geleistet, indem sie Lebensmittel geliefert haben, Kinder in die Sommerfrischung auch haben und dadurch also die Alliierten eigentlich auf die Palme gebracht haben. Die haben damals argumentiert, dass das mit der Neutralität nicht vereinbar ist, aber die Schweiz hat sie dadurch nicht birnlau und dann eben aber die Anschlussbewegung in Vorarlberg heiß war, ist, hat die Schweiz kühlen Kopf bewahrt, sagen wir mal so, und hat eigentlich auf Abwarten gespielt. Und die Anschlussbewegung ist dann so schnell, wie sie entstanden ist, so schnell ist sie wieder abgegeben in Vorarlberg.
Ja, vielleicht noch zu dieser Frage, der sind wir da nachgegangen 1991. Und ich zitiere es daraus raus, oder? In der Ostschweiz stieß die Anschlussidee besonders im Kanton St. Gallen auf Begeisterung. Die Mehrheit des Regierungsrates befürwortete 1919 einen Anschluss. Vehemente Opposition zeigte sich allerdings im Werdenbergischen. Die sind natürlich, da hängen auch wahrscheinlich mit den Löhnen zusammen und alles die wirtschaftlichen Angelegenheiten. In Appenzell-Ausserrhoden sorgte die Anschlussfrage kaum für erhöhten Puls. Dies zeigen die Resultate einer gesamtschweizerischen Unterschriftensammlung zugunsten der Anschlussidee. Nur 194 von 55.354, also 0,35% der Einwohner und Einwohnerinnen in Ausserrhoden engagierten sich auf diese Weise für einen Kanton Vorarlberg. Davon allein 168 aus Drogen. aber das, was du gesagt hast, ich habe mir die Frage auch überlegt, wie wäre jetzt der Nationalsozialismus, also der Hitler, mit so einer Idee umgegangen? Hätte er vielleicht gesagt, ja, ihr habt euch auch nicht beschränkt auf das, und hätte da vielleicht so ein Argument hätte er da genommen. Grundsätzlich bin ich der Meinung, es ist gut gewesen, aber wahrscheinlich sind es auch religiöse Gründe bei Ausserrhoden. Ausserrhoden vor allem natürlich reformiert und vor allem katholisch, da dürfte auch eine Rolle gespielt haben.
Ja, sehr wahrscheinlich ja. Aber ich glaube, das ist natürlich die, man darf jetzt diese 80% des Mai 1919 in Vorarlberg auch nicht überschätzen. Oder? Das ist der wirtschaftliche Tiefpunkt gewesen in Österreich. Oder? Und man darf das jetzt insofern nicht idealisieren, das sind also bei vielen also ganz handfeste materielle Überlegungen ausschlaggebend gewesen. Oder? Man ist ein Teil eines Staates, der nicht Kriegsteilnehmer gewesen ist, kann praktisch in der Friedenswirtschaft sich hinklinken. Und vor allem hat man auch damit natürlich gerechnet, dass dann Österreich also hat ja massive Kriegsentschädigungen aufgebürdet, die sie dann nicht zahlen haben müssen. Aber 1919 hat das noch niemand gewusst. Oder? Da hat man damit gerechnet, dass wenn Vorarlberg zur Schweiz geht, dann muss Vorarlberg nicht an diesen Reparationszahlungen mitarbeiten oder mitwirken. Also es hat sehr, wie soll man sagen, ja, materielle Gründe gehen. Es gibt eine Publikation dazu, die was bezeichnenderweise Liebe geht durch den Magen. Und das hat sicher auch eine große Rolle gespielt. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, oder? Wir leben heute in einer Zeit, also wo man Grenzen einfach grundsätzlich so der Mainstream ist, dass man die negativ bewertet. Man erlebt aber gerade in diesem Raum, dass Grenzen da ihre positive Seite haben. Oder? Also wenn Sie an Währungsgefälle und so weiter denken, oder die unterschiedlichen Arbeitslöhne, oder profitiert mal der, mal der andere von diesem Gefälle. Und das vergisst man, das fällt natürlich alles weg, oder wenn's dann sozusagen ein gemeinsamer Raum wäre, wird. Und ich glaube, dass es deswegen auch schnell wieder abgehebt ist, weil man halt doch über die Jahre hinweg schon erfahren hat, dass die Grenzen doch auch positive Auswirkungen haben.
Jetzt haben wir ja gesehen, in den letzten zwei Jahren, also gerade am Anfang von der Pandemie, mit der Grenzschliessung, das war ja ein unglaublicher Einschnitt für die Region, also weil einfach so viele Beziehungen sind. Arbeitsbeziehungen, Freundschaftsbeziehungen, Liebesfamilie, alles, wo einfach von einem Tag auf den anderen stillgestanden ist oder praktisch blockiert worden ist. Und was wir jetzt immer wieder gehört haben oder so, oder auch ist, dass, du hast es vorhin auch gesagt, bis die Schweiz hört bei vielen in den Kopf bei Winterthur auf. Und es ist in der Schweiz selber oder bei Bundesbahn nicht das Verständnis um oder nicht das gleiche Verständnis um oder das gleiche Bewusstsein für die Bedeutung für den grenzüberschreitenden Verkehr oder die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Bodenseeregion im Gegensatz zu Basel, wo das ganz klar bekannt ist, oder zu der Westschweiz mit dem Raum Genf und so. Wie lässt sich das historisch erklären? Also,
Weil Also, du meinst historisch erklären.
Ja, gibt es. Warum?
Dass hier die Schweiz so nicht Teil, als Teil von der Schweiz wahrgenommen wird.
Ja, und das Bewusstsein für die Bedeutung von der internationalen Zusammenarbeit in diesem Raum.
Ja, ja. Also, ich meine, historisch betrachtet, wenn du weit zurückgehst, unsere Geschichtsverzählungen sind ja so: 1291, ein Samenkorn wird geleitet in der Innerschweiz mit dem Steinhaufen, oder? Und dann geht das auf, so quasi wie eine Saat. Das ist natürlich Blödsinn. Weil die Schweiz ist nach meiner Meinung genau ein gutes Beispiel, wie international, wie vernetzt, wie fast global wir sind. Wir sind eigentlich, und das zeigt die Region Ostschweiz, aber das zeigt auch die Gebiete Savoyen und Genf, das zeigt Basel und dort das Elsass. Die Schweiz ist eben so von den Rändern her reingewachsen. Und das tue mich eigentlich gerade hier auch so. Die Impulse, die hier sind, die hat hier der Städtebund erwähnt. Man kann jetzt Textilwirtschaft nehmen. Die Textilwirtschaft, die ist eigentlich von einem ganzen Geflecht ausgegangen, wo Oberschwaben, also das südlich-süddeutsche Gebiet dazugehört, St. Gallen dazugehört und bis auf Zürich runter. Und Konstanz ist eigentlich das Zentrum gewesen, als grösstes, auch noch das grösste Bistum. Da war eigentlich ein Zusammenerbe gewesen. Und eigentlich ist die Eidgenossenschaft hat sich vorgedrängt in die Ostschweiz, aber es sind die wirtschaftlichen Beziehungen, sind trotzdem politische neue Ausrichtungen, sind überhaupt nicht gehabt worden, bis ins 19. Jahrhundert nicht. Da haben wir gesagt, mit diesen Austauschbeziehungen. Also für uns ist die Orientierung eigentlich über, auch ins Reich hinein, ist sehr viel wichtiger gewesen. Dasselbe jetzt auch mit den Ausbildungen. Also man ist nicht auf Zürich oder auf Bern oder weniger studieren, im 19. bis ins 19. Jahrhundert, sondern man ist auf Deutschland rausgegangen, oder? Das war eine völlig andere Orientierung. Und insofern gibt es natürlich wie quasi so ein Abgrenzungen, oder? Vielleicht sind wir da ein bisschen selber schuld, oder? Aber wir haben eigentlich immer das über Grenzen aus haben wir auch gesucht. Und das hat natürlich in einem gewissen Sinn auch dazu geführt, dass wir wie eine Art, also schon mal gesagt, so eine Art Neuregio Bodensee in der ganzen historischen Entwicklung auch gewesen sind. Und ich meine, Vorarlberg, was uns extrem verbindet, das kann man gerade bei Heidau sehen, oder? 1653 ist die erste Kirche gebaut worden. Die ist mit dem Know-how von Vorarlberg gebaut worden. Wir hatten zu wenig Steinmetzen, wir hatten zwei Grubenmannen, wir hatten Know-how im Holzbau, aber da hat man importiert, also das Know-how. Also man hat alles zusammen geschafft, oder? Und da hat eigentlich auch der Kitt innerhalb von dieser Ostschweiz auch gegeben, über Rhein und den Bodensee aus. Der war verbindend, da war auch eine Transportfläche gewesen. Also im Prinzip sind wir in einem gewissen Sinne eine Schicksalsgemeinschaft, die dann aber auch zu schwierigen Situationen geführt hat, die wir müssen überwinden mussten, weil es ist alles an den Textilen gegangen, da mit der Stickerei. 30er Jahre, Zwischenkriegszeit, Krisenzeit. Da hat ganz, ganz schwierige Zeiten gegeben, wo man eigentlich sagen kann, die Beziehung zwischen Vorarlberg und St. Gallen und Appenzeller ist sehr stark auf die Probe gestellt worden. Da kannst du vielleicht, weißt du mehr als ich, kannst vielleicht etwas auch sagen dazu.
Ja, das ist natürlich völlig richtig, oder? Die Grenzen, haben die Ernst vorher gesagt, haben ja durchaus wirtschaftlicher Hinsicht zum Beispiel Vorteile mitunter, oder? Für Ostschweizer Fabrikanten ist das denn nach dem Ersten Weltkrieg extrem lukrativ waren zum in Vorarlberg Stickelau, wegen dem Währungsgefälle und dem Lohngefälle. Aber das ist natürlich eine Sache, die kann man nicht ad infinitum ausreizen, oder? Und mit der Inflation, die damals in Österreich sehr viel stärker gewesen ist, hat sich plötzlich auch eine Situation ergeben, wo das Gefälle so groß geworden ist, dass die Ostschweizer Sticker letztlich schwer darunter gelitten haben, weil sie keine Arbeit mehr überkamen. Man hat versucht, möglichst alles um im Sinne der Gewinnmaximierung in Vorarlberg herstellen zu lassen. Und das hat dann, da ist dann dieser kritische Punkt überschritten worden. Und das hat dann dazu geführt, dass auch die Stickere Ostschweiz sich organisiert haben und die Grenzen blockiert haben. Die haben die Brücken besetzt und haben keine Stickware mehr drüber Gaulau. Und Das hat sich dann im Laufe der Zeit, oder wie sich wie man in Österreich dann auf die Schilling-Währung umgestellt hat, die sich dann relativ schnell erholt hat, hat sich wieder eingependelt. Aber es gibt solche Situationen immer wieder. Und deine können dann durchaus ziemlich hässlich auch werden. Also da werden dann Konflikte ziemlich heftig mitunter, oder? Also, aber das ist das Beeindruckende in dieser Bodenseeregion, dass man über diese Phasen irgendwie immer wieder drüber kann. Also.
Ja, ich finde auch, das ist ein gutes Beispiel. Ich meine, was nachher passiert ist, St. Gallo und Appenzeller haben ihre Stickmaschine auf Vorarlberg verkauft. Aber du hast mir mal eine Führung gemacht, nachher haben Vorarlberger die Stickmaschine wieder auf Türkei oder woher verkauft, oder? Also es ist eine Art wieder so ein Zyklus. Und das nächste Beispiel, das wir nehmen, ist auch im Holzbau, oder? Also Holzbau ist ja, mein Bruder ist da, der hat eine Sägerei, hat er gehabt. Da ist ja so, da sind einfach die Preise in Vorarlberg sind tiefer gewesen. Und aber was daraus entstanden ist, ist eigentlich etwas, wo man kann sagen, man hat sich gegenseitig befruchtet, wenn man den Holzbau anschaut im Betzau. Wunderbare, gute Architektur, wo das auch, wo man davon lernt. Und bei uns hat man natürlich auch innovative Köpfe, ich nehme jetzt so Hermann Blumer und so weiter. Also daraus entstehen in einem gewissen Sinn vielleicht auch Chancen, kann man sagen, oder? Und wenn man das Rintel anschaut, in dieser Broschüre, die da ist, mit den Fakten, da hat es einen dicken Pfeil, die Einwanderung, also sagen wir mal, Arbeitseinwanderung von Vorarlberg nach ins Rintel. Und wenn wir das Rintel anschauen, ich meine, da geht ja schon Post ab, also da ist sehr viel Innovation drin. Und da ist eigentlich nur möglich, auch zusammen mit den verschiedenen Arbeitskräften, die eben auch als Pendler reinkommen, oder? Man muss auch eine Chance sehen. Darum schliesse ich mich völlig daran. Grenzen, also die sollten eigentlich durchlässig sein. So etwas, wie wir erlebt haben, jetzt auch in Covid, ist nicht unbedingt, also ich weiß auch nicht, ob das gut ist.
Ich glaube, das wird alle sich diesbezüglich geäussert, dass auch der Regierungschef damals auf dem Sentis oben, das wird man eigentlich nicht mehr erleben. Die Regierungschefs haben sich am 14. Januar auf dem Sentis oben getroffen und haben dort die Gipfelerklärung verabschiedet. Also formuliert und verabschiedet. Wie kommt die bei euch an? Oder welche Punkte sind so, sind euch rausgestochen? Oder wo habt ihr das Gefühl, ist etwas, wo eine neue Qualität oder einen neuen Ton oder drinnen ist?
Also der Artikel und der Artikel 8 ist mal rausgestochen. Und ich meine, der ist sicher vor dem Hintergrund von dem, was wir erlebt haben. Ich lese den einfach mal. Nach der Krise ist vor der Krise. Das Leben macht nicht Halt an den Grenzen. So wenig wie Viren. Covid-19 hat gezeigt, wie intensiv die Menschen über die Landesgrenzen vernetzt sind, privat und beruflich. Krisen wie die Pandemie werden wieder auftreten. Das ist entscheidend, oder? Umso entscheidender ist, dass Kommunikation und Kooperation länderübergreifend funktionieren. Beziehungen und Vertrauen, Partnerschaft und Solidarität machen Krisen resistent. Wir lernen aus der Erfahrung der Pandemie, die Schlagbäume dürfen nicht noch einmal heruntergehen. Und wir wissen, nur ein starkes Netz hält Zerreißproben stand. Ich glaube, das ist schon eine Herausforderung aus der Zeit raus, oder? Alles andere, was drin steht, das kann ich nachvollziehen. Aber wir dürfen nicht vergessen, es ist natürlich auf einer anderen nationalen, nicht auf einer nationalen Ebene, wo wir hier eigentlich zusammenarbeiten, oder? Nationen, also das heisst, der Bundesrat und bei euch eben auch, die sind natürlich noch drüber. Aber wenn wir größere Freiheiten bekommen, dass wir in den Regionen, wo die Menschen eigentlich zusammen aufeinander angewiesen sind, wenn wir da auch vom Staat größere Freiheiten bekommen, dann würde ich das eher begrüßen, eben im Sinne eines Krisenmanagements, das wir jetzt entwickeln müssen.
Es ist ja auch ein Text, ein Absatz, der sagt, dass man eben genau miteinander schaut, dass man in den Nationalstaaten, also in Bern, in Berlin und in Wien, und eben zusammen geht, oder? Und sich dort Gehör verschafft. Oder?
Ja, ein Punkt heißt ja gelebter Föderalismus. Oder? Ich würde das so interpretieren, dass diese Erklärung auch ein Anreiz ist, oder ein Impuls ist, um Föderalismus aber auch im übernationalen, transnationalen Sinn zu denken und zu leben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Impuls, der es für die Zukunft gehen könnte. Indem man aber bedenkt, oder, dass Föderalismus sozusagen die möglichst große Eigenständigkeit der Teile, die aber das Ziel haben, die Gesamtheit zu stärken, in dem Fall auch über die Grenzen hinweg. Das, glaube ich, ist ein Impuls, den man in der Zukunft weiterverfolgen soll.
Ich würde noch eine Frage stellen und nachher auch noch öffnen ins Publikum. Also wenn Sie vielleicht noch eine Bemerkung haben oder eine Frage haben. Also Historiker sind ja auch immer damit beschäftigt, Fragen anzugehen oder zu forschen. Was wäre ein Thema, wenn ihr jetzt frei könntet wählen, das ihr würdet wählen, erforschen im Zusammenhang mit der Bodenseeregion? Wo ist das Gefühl, ist wäre Nachholbedarf?
Ja, das ist jetzt, da gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten. Aber was mich jetzt gerade reizt am Bodenseeraum ist, dass man die regionalgeschichtliche Forschung hat sich jetzt von der Vorstellung verabschiedet, dass Regionen irgendwas sind, das naturgegeben ist, sondern man geht davon aus, dass sie Regionen ständig neu bilden und verändern natürlich. Und das besonders Spannende am Bodenseeraum, wo ich jetzt gern dazu forschen tät, wäre eben die Fragestellung, wie sich unter dem Einfluss oder, der geschichtlichen Entwicklungen wie der Konfessionalisierung, der Reformation und solchen Dingen die Region Bodenseeraum verändert hat, neu aufgestellt hat, sich neu definiert hat und auch wie das die Leute empfunden haben. Also sozusagen eine Art Mentalitätsgeschichte in der frühen Neuzeit des Bodenseeraums. Das wäre das, was mich besonders reizen würde.
Ich habe da unterschrieben, jetzt aus der Sicht, und ich glaube, da wäre auch die Sichtweise, die historisch wäre gefragt. Für mich etwas, wo ich finde, wo wichtig wäre und wo vielleicht für die IBK auch einen Anstoß könnte geben oder vielleicht auch schon gemacht hat, dass man quasi wie so eine länderübergreifende Verfassung würde machen. Ich durfte bei der ersten Verfassungsrevision da in den 90er Jahren dabei sein und dort haben wir auch so über Staatsverträge geredet, die man in der Region machen kann, oder? Und ich glaube, wir hätten Themen, wo man könnte sagen, also Schwerpunkt Energie, wir hätten Themen Ressourcen, Wasser und so weiter. Ich denke jetzt, vor etwa 4 oder 5 Jahren habe ich mal in der Zeitung gelesen und da sind die Bemühungen da gewesen, dass der Thurgau Fracking hat wollen zulassen. Und ich denke, um Himmels Willen, wie kann der Thurgau da allein machen, oder? Ich meine, das sind Eingriffe, die wissen wir, da ist ja schwierig, oder? Oder die thermische Nutzung vom Wasser, vom Bodensee. Ich finde es eine coole Idee, oder? Aber eigentlich muss das miteinander abgesprochen sein, oder? Dass man das miteinander machen würde, dass man eine gewisse Verbindlichkeit hat, dass man sagt, wohl, also das muss miteinander abgesprochen sein. Und dann müssen natürlich verschiedene Leute drin sein, selbstverständlich auch Historiker, die vielleicht einen Anstoß geben. Aber da müssen Naturwissenschaftler dabei sein, Juristen müssen dabei sein. Also da wäre für mich ein grosses Anliegen, nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass eigentlich die Rationalität der Menschen, wenn wir jetzt anschauen, die ist dann bald einmal begrenzt, wenn es ein bisschen kälter wird, wenn das Licht vielleicht rausgeht und so weiter. Wir kommen viel auf dumme Ideen, oder? Und da wäre es mir wichtig, wenn man da etwas miteinander könnte. Wie ein bisschen setteln, ein bisschen zementieren.
Danke vielmals. Wie gesagt vorhin, es ist auch die Möglichkeit, dass Sie etwas ergänzen oder eine Frage stellen.
Wieso ist dann nicht Vorarlberg 1918 gerade in die Schweiz hineingekommen?
Also, wieso die Anschlussbewegung gescheitert ist, das ist eigentlich die politische Großwetterlage gewesen, die entscheidend gewesen ist. Also, Sie haben vorher schon gesehen, die Schweiz ist aus den genannten Gründen reserviert gewesen. Aber Österreich eben auch, oder? die Schweiz, der Schweizer Bundesrat, hat gesehen, dass eine Voraussetzung dafür, dass man über einen Anschluss verhandeln würde, wäre, dass die österreichische Bundesregierung Vorarlberg freigibt. Also dass die österreichische Bundesregierung sieht, Vorarlberg kann selber entscheiden. Und das hat die österreichische Bundesregierung nicht getan, hätte sie auch nicht tun können. Sie müssen die Situation damals sich vorstellen. Aus diesem riesengroßen Österreich-Ungarn ist ein Kleinstaat entstanden, der am Schluss 6,5 Millionen Einwohner hat. Aber geplant war eigentlich, wenn man gesehen hat, dass man die Donaumonarchie in Nationalstaaten auflöst, wären zum Beispiel aus österreichischer Sicht die Sudetenländer, also in Böhmen und Mähren, die fast also geschlossen deutschsprachige Besiedlung Kahon, hätten natürlich zu Österreich gehört, genauso wie Südtirol oder Unterkärnten und so weiter und so fort. Und Österreich hat damals auf den Friedensverhandlungen eben vor allem ein Argument gehabt, um diese deutschsprachigen Gebiete zu kämpfen, dass sie gesagt haben, wenn wir diese Gebiete verlieren, das Sudetenland, das industrielle Herz Österreichs gesehen ist damals, oder Südtirol, dann ist dieser kleine Staat nicht lebensfähig. Und in dieser Situation hat die Republik Österreich nicht sagen können, ja gut, Vorarlberg kann zur Schweiz gehen, oder? Dann wäre das eigene Argument torpediert gewesen. Und das hat sich eben auf dieser Ebene der großen Politik, in Anführungszeichen, einfach so viele Argumente dagegen gehe, dass sie am Schluss wirklich auf Regierungsebene niemand an dieses Projekt herangetraut hat. Und man hat darauf gesetzt, dass diese Stimmung wieder abflacht, was dann auch passiert ist, dass wirtschaftlich wieder etwas besser gegangen ist. Und vor allem ein anderer Anschlusswunsch in Vorarlberg und ganz Österreich stark zugenommen hat. Das muss man halt auch dazu sagen.
Danke.
Ich habe eine Frage dazu, ob dieser Wunsch der Österreicher nach dem Ersten Weltkrieg wirklich so kurzfristig entstanden ist. Mir ist nämlich aufgefallen, wenn wir heute von Oregio Bodensee sprechen, dann gibt es so ein Logo, da sind die Flaggen der Schweiz, die nationalen Symbole abgebildet, der Schweiz, Deutschland, Österreich und Liechtenstein. Schauen wir das Logo vom Bodensee-Geschichtsverein an, dann finden wir Schweiz, das Schweizer Kreuz, wir finden Baden, wir finden Württemberg, Königreich Bayern. Dann finden wir aber nicht Österreich, wir finden auch nicht Tirol, wir finden Liechtenstein übrigens auch nicht, aber wir finden das Vorarlberger. Und das hat ja eigentlich als staatliche Einheit nicht existiert im 19. Jahrhundert und der Verein ist ja Mitte 19. Jahrhundert gegründet worden.
Ja, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Das war eben genau diese Phase, wo man sich in Vorarlberg bemüht hat, eben sich von Tirol zu lösen, also eine eigene Vorarlberger Identität zu schaffen. Dieser Wunsch ist sehr stark gewachsen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und auf österreichischer Ebene hat man teilweise darauf reagiert. Man hat 1861, das ist also eine typisch österreichische Lösung, Vorarlberg einen eigenen Landtag und ein eigenes Landeswappen zugestanden. Das durfte aber kein eigenes Land sein. Also es ist halt, solche Lösungen gibt es in Österreich halt immer wieder. Und dieser Landtag hat dann tatsächlich auch in Bregenz getagt, hat aber eigentlich keine Zuständigkeiten gehabt. Das Einzige, was er machen hat, könne er jetzt sozusagen im Auftrag des Bundes, also damals nicht so geheißen, die Gemeinden überprüft. Und ja, die Lehrerstellen hat man besetzen dürfen und man hat zwei, drei Institutionen gehabt, wie eine Landesmolkereischule oder Landesirrenanstalt, hat es damals noch geheißen, das hat man verwalten dürfen als Landtag. Aber richtige Zuständigkeiten hat der Landtag nicht gehabt und es hat kein Land gegeben, aber ein Landeswappen. Und dieser Beitritt aber zum, oder dieses Engagement, muss man sagen, im Bodensee-Geschichtsverein ist auch mit ein Hebel gewesen, um die Eigenständigkeit eines Landes Vorarlberg zu propagieren. So würde ich das sehen.
Ist noch sonst eine Wortmeldung?
Danke vielmals, Margrit. Nicht, dass ich mich genötigt fühle, aber ich habe einfach Lust dazu, um jetzt noch etwas zu sagen. Also erstens mal danke vielmals für das Gespräch und für die Auseinandersetzung mit der Gipfelerklärung. Es war einfach nachgebüht auf dem Sentis. Und ich fühle mich jetzt so als Zuhörer jetzt in dieser Rolle bestärkt, dass die Gedanken richtig sind, die wir hier austauscht haben. Wenn es versucht zu formulieren. Und ihr habt jetzt für mich jetzt auch sehr erhellend auch, da unterstützt aus historischer Sicht das Potenzial vorhanden ist, das noch nicht ausgeschöpft ist. Ganz grundsätzlich. Und das, was mich jetzt beeindruckt hat, auch noch der Umgang, der sorgfältig, achtsame Umgang mit der Beurteilung der Grenzen. Grenzen sind nicht per se schlecht, aber sie sind auch nicht per se gut. Der Umgang damit ist eine grosse Herausforderung. Also wir sehr viel können mitnehmen. Danke vielmals. Vielleicht als Beispiel, wo wir jetzt so unterwegs sind, auch in diesem Jubiläumsjahr, die Regierungskonferenz Bodensee, wo es EDA organisiert hat, wo Feuer gefangen hat, auf nationaler Ebene von der Schweiz, ist jetzt nach meinem Dafürhalten offensichtlich ein Ansatz, der auch aus historischer Sicht ein gutes Potenzial hat, dass man in der Ostschweiz mehr Kraft entwickeln kann, dass nachher dann da in die nationalen Zentren kommt. Also insofern ist, du hast es ganz klar gesagt, hast mich auch ziemlich deutlich angeschaut, Stefan, ich habe es mindestens so empfunden. Ich will da einfach noch zurückspiegeln. Also ich glaube, da fehlen die Nebis, die sich irgendwie ineinander werben. Da freut mich sehr. Danke vielmals.
Danke vielmals für das perfekte Schlusswort. Ist es okay, wenn wir es so stehen lassen? Also ich danke an meiner Stelle ganz herzlich für das Gespräch, auch für das aufmerksame Zuhören. Ich tue noch ganz kurz erzählen, was heute noch weitergeht. Also jetzt, Sie sehen, Sie sind hier am Einrichten. Das ist davor über dem Bodensee. Hier wird dann am 7. das Konzert sein von dem Chor. Morgen, am Donnerstag, gibt es, wenn es Projekte gibt, Grenzleute, die Ideen haben für grenzüberschreitende Projekte und nicht wissen, wie sie die aufgleisen können oder wie sie zu Finanzen könnten oder so, gibt es morgen eine Sprechstunde vom IBK Kleinprojekte vor, wo man so kann sagen kann, was man im Kopf hat und dann werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Geschäftsstelle können Antwort geben. Dann gibt es eine Jugendkonferenz, einen Austausch zwischen dem Jugendparlament. Das ist etwas, wo der Regierungschef ein ganz grosses Anliegen war, dass man für die Jugend auch denkt. Und es geht ja um die Zukunft, das ist ihre Zukunft, die wir jetzt gestalten. Und da gibt es morgen einen Austausch zwischen dem Jugendparlament vom Ausserrhoden, Liechtenstein und Vorarlberg. Und nachher in Anschluss tun Regierungen und Parlament von dem Bodenseeraum, von diesen drei Regionen, von diesen drei Kantonen und Ländern sich, also gibt es ein Podiumsgespräch, wie ist die Zusammenarbeit, wie funktioniert das zwischen Regierung und Parlament und wie funktionieren die unterschiedlichen Systeme, so, die sind nicht überall gleich. Dann gibt es am Abend, kann ich auch sehr wärmstens ans Herz legen, gibt es hier ein Theater hier auf der Strasse unten von Café Fuerte, das heisst Truckstop. Ein Theaterstück über Grenzen, über innere und äußere Grenzen, nationale und emotionale. Es ist sehr tiefsinnig und sehr witzig. Ich kann Ihnen das also ans Herz legen. Dann am Freitag geht es weiter mit einem Workshop von Alsam, Kurzführungen zu Henri Dunant in Heide rund um den IBK-Container und dann am Abend noch ein Feierabend-Konzert, Platzkonzert von Peter und Enrico Lenzin. Und am Samstag ist quasi die IBK Teil vom Bauernmarkt oder der Bauernmarkt ist Teil von der IBK, wie auch immer, um auch die regionale Zusammenarbeit können zu betonen. Jetzt bleibt mir nur noch ein kleines Präsent euch zu überreichen und jetzt gebe ich das Mikrofon ab.